Überzeugung. Dass das Beste, was unseren Freunden passieren kann, es ist, wenn sie Jesus begegnen oder wenn Jesus ihnen begegnet. Und dann kamen wir bei der zweiten Predigt dahin, dass wir gesagt haben, damit sowas passiert, müssen wir nicht irgendwie 4 Punkte abarbeiten oder müssten irgendwie Traktate verteilen oder was auch immer, sondern das kann ganz individuell geschehen. Und letzte Woche ging es darum, wie wir uns von Gott da gebrauchen lassen können. Heute, Part 4, geht's um das Thema Bekehrung. Ganz knallhart. Und die Frage, in welche Richtung läuft eigentlich dein Leben? Und bevor jetzt manche hier sagen, okay, es geht um Bekehrung, ich bin doch schon Christ, dann geht mich das heute doch alles gar nichts an. Das stimmt nicht. Es geht heute vor allem um uns hier. Wir lesen einen Text heute aus Matthäus 9. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus 9, erstes Buch im Neuen Testament, einer der 4 Evangelisten. Und in Kapitel 9 wird uns ab Vers 9 eine Geschichte berichtet, die wir uns jetzt zusammen anschauen. Vers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, der hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. So, reicht erstmal. Vielleicht sagen jetzt manche, oh Mensch, jetzt kommt hier schon wieder so eine Zöllner-Geschichte. Kennen wir doch, ja, so eine Baum-rauf, Baum-runter-Geschichte. Zachäus, der irgendwie sich nach Jesus ausstreckt und ihn sucht und auf den Baum klettert und sich freut, dass er gefunden wird und dann wieder runterklettert. Das hier ist eine andere Geschichte, die von Matthäus. Das hat nichts mit dieser Zachäus-Geschichte gemeint. Es ist keine Geschichte, wo Jesus irgendwie alles anders macht und dieser Mensch nichts mehr mit seinem vorherigen Leben zu tun hat. Dieser Zachäus, der war ja interessiert an Jesus. Matthäus hier ist es nicht. Der hat sich von sich aus 0,0 auf die Suche gemacht. Der saß einfach an seinem Zollhäuschen. Und da kommt Jesus vorbei. Und in dieser kurzen Begegnung, das ist nur ein Satz, zwei Sätze, aber in diesem kurzen Vers, das wird so trocken berichtet. Was da passiert, kann man sich gar nicht richtig vorstellen. Aber irgendwas passiert da, dass dieser Matthäus erkennt, hier bei diesem Jesus ist Autorität. Der meint mich. Da ist irgendwie eine göttliche Autorität. Und Matthäus, der kann gar nicht anders, als aufzustehen. Hört ihr mich oder hört ihr mich mit Hall? Ne? Bisschen hallig? Viel Hall? Ja, könnt ihr versuchen, ein bisschen Hall rauszunehmen? Ich höre mich auch selber ganz hallig. Das wäre super, wenn ihr das hinbekommt. Danke euch für euren Job da hinten. So, Jesus kommt zu Matthäus an dieses Zollhäuschen. Oder soll ich ein Handmikro nehmen? Ich finde, es klingt ein bisschen... Versteht ihr mich überhaupt? Ja? Okay, also gut, dann machen wir so weiter. Verstehe nur ich mich nicht. Geht mir öfters so. So, wo waren wir? Matthäus sitzt an seinem Zollhäuschen, Jesus kommt vorbei und dann steht da einfach nur, da stand er auf und folgte Jesus. Der lässt sein Zollhäuschen zurück. Matthäus lässt seine Sicherheit, sein fettes Einkommen, seine Absicherung, das lässt er zurück und tauscht es ein gegen eine ungewisse Zukunft. Jesus hat ihm nichts versprochen. Der sagt nur, folge mir nach. Der hat ihm kein schönes, kein spannendes, kein sorgenreiches Leben versprochen. Nichts. Der stellt ihm nichts in Aussicht, sondern er sagt nur, folge mir. Und Matthäus macht das. So eine Blitzumkehr. Ich glaube, sowas erleben wir nur sehr selten, dass jemand von einer Sekunde auf die andere zu so einem Nachfolger von Jesus wird. Meistens ist das ja ein viel, viel längerer Prozess, der durch Freunde, Familie und so weiter begleitet wird. Matthäus ist aufgestanden. Bevor wir jetzt irgendwie überlegen, was könnte das für unsere Freunde heißen, möchte ich, dass wir erstmal bei uns bleiben. Ich möchte uns eine Frage stellen, die nur uns angeht, nämlich diese Frage, sitzt du noch oder stehst du schon? Oder gehst du schon? Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus heute mit der gleichen Autorität ruft und diese Frage stellt wie damals bei Matthäus. Dass er die mir heute stellt und sagt, Daniel, folgst du mir nach? Komm, folge mir nach. Ich glaube, wir alle, jeder einzelne von uns, wir haben so unsere unterschiedlichen Zollhäuschen, vor denen wir sitzen. Ob es das Zollhäuschen des Egoismus ist, dass wir sagen, Mensch, ich komme zuerst und Hauptsache mir geht's gut und der Rest der Welt ist mir egal. Ob es unser Zollhäuschen des Kontrollierens ist. Sie sagen, ich will kontrollieren. Und ich erkenne überhaupt keinen Gott über mir an. Vielleicht sitzen wir auch in so einem Häuschen, was sich langsam aber sicher aufgebaut hat, Stein auf Stein, dass da so ein Misstrauen ist. Ja, wir glauben irgendwie, aber wirklich glauben, dass Gott es gut mit mir meint, dass er für mich ist, da ist so ein gewisses Misstrauen da. Und egal, was für ein Haus oder vor was für einem Haus ich sitze, vor was für einem Haus du sitzt, Jesus sagt da, komm, folge mir nach. Vielleicht geht es bei dir darum, das erste Mal überhaupt Frieden zu schließen mit Gott. Jesus sagt, komm, vertrau mir, folg mir nach. Vielleicht ist es auch schon passiert bei dir, aber sonst noch nicht viel. Jesus sagt ja, komm, folge mir. Die Frage ist, sitzt du noch oder gehst du schon? Weil aufstehen, das kostet was, da muss man sich zu entscheiden. Und laut Jesus, das betont er an verschiedenen Stellen, tun das die allerwenigsten. Die meisten, die schwimmen irgendwie mit dem Strom. Die meisten bleiben sitzen. Weil da müsste man ja sonst ja die Schwerkraft überwinden. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte dich einladen, aufzustehen. Wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du bis jetzt, wenn Jesus immer mal wieder bei dir angeklopft hat und gesagt hat, komm, ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und du hast es bis jetzt ignoriert. Vielleicht ist heute der Moment, der Tag, wo du sagst, okay, ja Jesus, ich versuche das, ich folge dir nach. Wenn du das möchtest, komm gern nachher, können wir zusammen beten. Dieses Thema Aufstehen ist wichtig, aber Aufstehen ist noch nicht alles. Ich habe den Eindruck, dass es viele gibt, die sind aufgestanden, aber die stehen nach wie vor ihrem Zollhäuschen. Man sieht deswegen vielleicht diese Hütte nicht mehr so gut, weil man jetzt davor steht und nicht mehr nur davor sitzt. Man verdeckt sie vielleicht ein bisschen besser, aber die Hütte ist nach wie vor noch sehr präsent. Matthäus, der musste sich ja nicht nur entscheiden, aufzustehen, sondern auch nachzufolgen. Wirklich die Dinge zu ändern, sie zurückzulassen. Und ich glaube, ganz oft sind wir Steher. Wir finden Jesus gut, finden auch, dass er in vielem Recht hat, glauben auch, dass er irgendwie ein Leben anbietet, dass es wert ist, Leben genannt zu werden. Aber wir bleiben stehen. Da ist keine nachhaltige Veränderung passiert. Wir haben Dinge nicht zurückgelassen, wir haben Altes nicht abgelegt und Neues nicht angefangen. Aber genau das gehört dazu. Dieses Thema Neuwerdung. Neu wird, wer Jesus nachfolgt, mein Umgang mit mir selbst. Neu wird mein Umgang mit der Schöpfung. Neu wird mein Umgang mit Verletzungen, die mir zugefügt wurden. Neu wird mein Umgang mit dem Thema Sex. Neu wird mein Umgang mit dem Thema Geld. Neu wird mein Umgang mit meinen Mitmenschen. Und ich glaube, vielleicht ist es ein guter Indikator für uns, um mal zu prüfen, bin ich eher ein Steher oder ein Geher? Ein Steher ist aus den letzten Predigten hier rausgegangen und hat gesagt, das ist schön, das ist gut, das ist interessant. Haken. Ein Geher, der betet danach, der fängt an, für seine Freunde zu beten, ihn zu dienen, zu überlegen, wie kann ich meinem Freund ein besserer Freund sein? Wie kann ich ihm dienen? Wie kann ich ihm Gutes tun? Und ich möchte uns echt allen miteinander Mut machen, lass uns nicht sitzen bleiben, sondern aufstehen und nicht stehen bleiben, sondern dann auch losgehen, Jesus nach. Und das ist ja die Frage, wohin sollen wir denn gehen? Hier steht einfach nur, er folgte Jesus. Wohin geht dieser Matthäus jetzt? Wohin soll der? Soll der erstmal in den Tempel? Soll der erstmal vielleicht in die Enthaltsamkeit? Ich meine, das war ein Betrüger. Der hat allen mögliches Zeug gemacht, was nicht rechtens war. Muss der vielleicht erstmal echt ein Sabbatjahr nehmen? Erstmal Pause machen von allem? Braucht er erstmal vielleicht Abstand von all diesen anderen Betrügern? Weil deren schlechter Einfluss könnte ihn ja von der Nachfolge abbringen. Musste er sich vielleicht erstmal diesem Zwölfer-Team, diesem Zwölfer-Huddle anschließen, da in die Gemeinschaft eintauchen und tanken, Schwarzbrot konsumieren, geistlich wachsen. Guck mal, wie die Geschichte weitergeht. Vers 10. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern: Wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Wohin ist Matthäus unterwegs? Hin zu einer frommen Isolation? Nee. Der macht eine Party. Der feiert mit seinen alten Freunden. Matthäus schreibt hier, also dieser Schreiber Matthäus schreibt, dass der Zöllner Matthäus mit den Zöllnern und anderen Sündern gefeiert hat. Die feiern zusammen ein rauschendes Fest. Und Matthäus ist da mittendrin, aber der ist nicht mehr derselbe. Und er ist auch nicht allein. Er ist verändert und mit ihm ist Jesus da. Und in dieser Geschichte ist Jesus ganz leibhaftig da. Jesus und die anderen Jünger, die sitzen dabei und die feiern mit. Das ist toll. Keine Isolation, sondern komplettes Leben geteilt. Jetzt sind da natürlich diese Pharisäer. Und ich sage das immer mal wieder, die tun mir so ein bisschen leid, weil die bei uns immer so, ach, die bösen Pharisäer, die haben so einen negativen Klang. Aber eigentlich waren das richtig fromme Menschen, die es echt ernst mit Gott gemeint haben. Bei denen hatte nämlich der Glaube tatsächlich Auswirkungen auf ihr Leben. Und für sie war das Einhalten, für sie war Gott so wichtig, dass sie gesagt haben, die oberste Priorität hat, dass wir seine Gebote und seine Gesetze wirklich einhalten. Und sie sehen das, was da passiert. Und das können sie nicht nachvollziehen, warum Jesus sich nicht von den Unheiligen, von den unreinen Menschen trennt. Dass er sogar mit ihnen isst, dass er Tischgemeinschaft hat. Jetzt muss man wissen, dass Tischgemeinschaft zu der damaligen Zeit die engste Form der möglichen Gemeinschaft war, die man haben konnte. Außer eheliche Gemeinschaft. Ja, Ehe ist das Nächste. Und das, was danach kommt, nächst enge Gemeinschaft, ist Tischgemeinschaft. Wer zu Tisch miteinander lag, der hat damit ausgesagt, wir sind eins. Das hier, was wir gerade tun, zusammen zu Tische liegen, das verbindet uns zu einer Einheit. Deswegen war es den Juden nicht erlaubt, mit Heiden an einem Tisch zu liegen, weil sie Angst hatten, dass sie das mit ihnen verbindet, dass es sie auch unrein macht. Und die Pharisäer, die fragen die Jünger, was macht er denn, euer Meister? Stellt er sich etwa auf eine Stufe mit denen? Macht er sich etwa eins mit denen? Und die Jünger, die wussten wohl selbst nicht so richtig genau, was sie davon halten sollten. Weil man liest, man kriegt keine Antwort von ihnen, sondern Jesus greift an. Er sagt, genau das mache ich. Ich mache mich eins. Ich stelle mich auf eine Stufe mit ihnen. Ich lebe für sie, aber ich lebe auch mit ihnen. Und ich sterbe für sie, aber ich sterbe auch mit den Sündern und Verbrechern, nämlich genau dazwischen. Jesu Kreuz war umrahmt von zwei Kreuzen von Schwerverbrechern. Genau zwischen ihnen sterbe ich mit ihnen. Das, was Jesus hier gemacht hat, das war 100% gegen die religiöse Norm. Und ich glaube, das ist auch heute noch meistens gegen die Norm. Weil wir ganz oft so verstehen, dass wir aufstehen und nachfolgen und dann mit unserem alten Leben brechen müssen. Und das ist richtig. Wir müssen unsere Zollhütte verlassen. Die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, die muss Konsequenzen in unserem Leben haben, sonst stehen wir nur. Wir müssen unsere Zollhütte verlassen. Aber nicht die Zöllner. Jesus hat mit den Zöllnern und Sündern gegessen. Er hat sich in ihrer Gemeinschaft pudelwohl gefühlt. Da war er zu Hause, die hatten Spaß beieinander, miteinander. Und die Zöllner und Sünder, die haben sich in seiner Gemeinschaft wohlgefühlt. Weil er sich eins gemacht hat. Das waren von der Gesellschaft her die Verachteten. Und Jesus wurde zum Allerverachtetsten. Kein von oben herabneigen, sondern ein Einsmachen. Und ich möchte uns allen diese Frage stellen, Karin hat die auch schon vorhin angerissen, diese Frage, wo sind wir denn hingegangen, wenn wir angefangen haben, Jesus nachzufolgen? Eher in die Isolation, aus Angst vor einer Ansteckung an der Welt, oder hin zu den anderen? Ich glaube, wir müssen erkennen, wir haben eigentlich keine andere Wahl, als Tischgemeinschaft zu haben, als uns eins zu machen. Ich habe vorhin gesagt, heute geht es um Bekehrung. Und dieses Wort Bekehrung, das bedeutet ja eigentlich, dass jemand umkehrt. Damit meine ich in erster Linie uns Christen, eine Bekehrung von uns Christen. Überleg doch bitte mal, in welche Richtung entwickelt sich dein Leben in den letzten 5 Jahren? Welche Richtung hat dein Leben genommen? Hin zu den Menschen oder hin zu den Frommen? Fromme sind auch Menschen, aber habt ihr gar nicht gemerkt, ne? So. Überleg das mal. Wohin, welche Tendenz wird sichtbar? Und wenn ich diese Frage uns stelle, bin ich total mit im Boot. Und als ich die Woche darüber nachgedacht habe, dachte ich, das ist eigentlich echt bitter bei mir selber, weil ich mich fast nur noch in frommem Dunstkreis aufhalte. Und meine intensiven Beziehungen mit Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die sind tendenziell eher weniger als mehr geworden. Und ja, das mag vielleicht an meinem Job liegen, aber ich vermute den meisten von euch geht es ähnlich. Und wenn das so ist, dann läuft da was falsch. Dann müssen wir uns bekehren, müssen wir umkehren. Nicht weg von den Menschen, sondern ganz bewusst hin. Und zwar, um sie nicht als Missionsobjekt zu sehen, sondern uns wirklich für sie zu interessieren, bei ihnen zu sein. Es gibt eine ganz neue Studie zum Thema, welche Relevanz hat Glaube, Religion, Kirche heute noch für die Menschen? Und die Studie kommt zu dem, und das ist eine große Studie, die in ganz Europa lief, auch Deutschland. Und die Studie kommt eigentlich erstmal zu einem ernüchternden Ergebnis, weil sie sagt, Religion und Kirche verliert immer mehr an Relevanz. Die Leute, die haben überhaupt keine, die haben gar nicht mehr groß Fragen. Und die sehen Kirche und auch überhaupt nicht als kompetenten Ratgeber an. Die erwarten von einer Institution keine Antworten. Und für Lehrdogmen interessieren sie sich schon lange nicht mehr. Aber wo Kirche und Gemeinde ernst genommen und wertgeschätzt werden, ist der Moment, wenn sie bei den Menschen sind, wenn sie sich engagieren, wenn sie interagieren, miteinander unterwegs sind, Leben teilen, wenn Kirche bei den Menschen ist. Dietrich Bonhoeffer hat ja diesen bekannten Satz gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, Kirche verdient es nur, Kirche genannt zu werden, wenn sie für andere da ist. Und ich stimme diesem Satz 100% nicht zu. Wobei dieser Satz auch impliziert, dass da so ein Gefälle ist. Da ist der eine, der gibt für die andere und die anderen empfangen immer. Und der Heidelberger Theologe Sundermeier, der hat da so ein bisschen einen Shift reingebracht. Der hat das ein bisschen anders formuliert. Der spricht immer von der Kirche mit anderen. Bonhoeffer Kirche für andere, Sundermeier Kirche mit anderen. Er sagt, Kirche ist dann Kirche, wenn sie mit anderen ist, wenn da ein Miteinander ist. Wenn wir es nur sehen als für andere, dann kommen wir kaum aus dieser Vorstellung und aus diesem Denken raus, dass da so ein Gefälle ist. Jesus, der hier auf dieser Party war, das war eher ein Mit, auch ein für die Menschen, aber eher ein Mit, gemeinsam feiern, Leben teilen. Jesus spricht hier dann mit den Pharisäern davon, er sagt, Kranke sind doch darauf angewiesen, dass der Arzt sich nicht im Ärztezimmer verschanzt, sondern dass er rausgeht, um zu dienen. Und ich weiß nicht, was so eure Erfahrung ist, aber zumindest, ich habe das jetzt schon öfters erlebt, man geht zum Arzt und man kriegt, welche Frage kriegt man dann gestellt? Wie geht's uns denn? Ich weiß nicht, wie es dem Arzt geht, ich weiß, wie es mir geht, aber wo tut's uns denn weh? Ja? Ärzte stellen erstmal Fragen, damit sie helfen können, wenn sie sich interessieren. Und ich glaube, genau diesen Weg sollten wir gehen, indem wir Fragen stellen. Uns für die Menschen echt interessieren, sie nicht als Missionsobjekte sehen, sondern als gleichwertige Gegenüber. Das ist was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, dass Jesus und selbst Gott immer wieder Fragen stellen. Das müssen sie ja eigentlich gar nicht. Ich meine, Gott hat es eigentlich nicht nötig, irgendwelche Dinge zu fragen. Der weiß eh alles. Ist ja allwissend. Aber stellt immer wieder Fragen. Als Adam und Eva am Anfang die Sache richtig verbockt haben und sich verstecken, da fragt Gott, sagt Gott, Adam, Mensch, wo bist du? Gott wusste doch, wo der ist. Gott kann doch durch so einen Busch durchsehen, hinter dem der sich versteckt. Er fragt, wo bist du? Warum macht Gott das? Der nimmt sein Gegenüber ernst, als eigenständiges Gegenüber und sagt, ich möchte deine Sicht der Dinge hören, wie du die Sache siehst. Jesus kommt mal zu einem Blinden und sagt, fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tue? Was ein Quatsch, das ist doch logisch, der ist blind, der möchte wieder sehen. Wozu muss Jesus fragen? Jesus fragt, nee, ich möchte wirklich wissen, was ist dein Bedürfnis? Was fehlt dir, was möchtest du? Wenn ihr mal Evangelien lest, achtet mal auf die ganzen Fragen, die Jesus stellt. Das ist hochinteressant. Das sind immer Fragen, die den anderen das Gegenüber wertschätzen, die dem anderen Raum geben und dem anderen helfen, wirklich anzukommen. Weil das Ding ist, jeder von uns und jeder von unseren Freunden hat eine eigene Biografie und auch eine eigene Biografie mit Gott. Wir stehen nicht alle an demselben Punkt. Wir haben nicht alle die gleiche Prägung. Das sind Menschen, die sind von Kirche wundgeschlagen worden. Da sind Verletzungen passiert durch andere Christen. Da ist vielleicht Missbrauch passiert. Das sind Menschen, die sind so weit weg von Jesus und Kirche, weil sie sagen, ich habe mit dem allem gebrochen, ich habe nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die stehen wo ganz anders als Menschen, die vielleicht schon immer so ein grundpositives Verhältnis zum lieben Gott haben, den lieben Gott vielleicht auch einen lieben alten Mann sein lassen. Aber das ist ein ganz anderer Startpunkt. Und wenn ich einen Mensch auf seinem Weg hin zu Jesus begleiten will, dann muss ich wissen, wo fangen wir denn an? Und dazu muss ich Fragen stellen. Wenn man so möchte, dann sind wir alle wie auf so einem geistlichen Kontinuum, auf so einer Entwicklung. Da gibt's vielleicht die, die starten bei -10, das sind die richtig bösen Menschen. Ja? Ganz, ganz, ganz weit weg, denen sieht man es schon an den Taten, die sie tun. Da ist nichts mit Gott in Verbindung, so scheint es. Und bei +10 ist sozusagen der Heiligenschein. Und ich muss wissen, wo ist mein Gegenüber? Und wenn die -10 einen Schritt hin zur -9 macht, anfängt sich ein bisschen zu drehen, ist das genauso viel wert, wie wenn die +5, der schon immer irgendwie halbwegs fromm gelebt hat, noch ein bisschen frommer wird, zur +6 wird. Das sieht von außen vielleicht aus, als wären da Welten dazwischen. Aber das Entscheidende ist doch, dass Menschen einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Dass sie anfangen, sozusagen immer weiter zu gehen, Jesus nach. Aber das Ding ist, dieser Weg, wenn jemand bei einer -5, -6 startet, das ist ein langer Weg. Und manche landen vielleicht nie bei einer +10, weil der Weg zu weit ist. Die haben einen viel schwierigeren Anfahrtsweg als die von uns, die vielleicht in einer frommen Familie geboren sind. Das ist ein langer Weg und der braucht wirklich Geduld. Das erfordert ganz schön was auch von uns, die wir das begleiten. Wir werden es nur schaffen, durchhalten, Menschen auf so einem Weg zu begleiten, wenn wir uns ihnen wirklich nah machen, wenn wir sie auch in unser Leben lassen, wenn sie zu unseren Freunden werden. Und wenn wir ganz viel Barmherzigkeit für diesen Weg mitbringen. Als Jesus hier mit diesen Pharisäern spricht, dann macht er was relativ Dreistes. Er interpretiert nämlich einen alttestamentlichen Vers eigenartig, um es mal vorsichtig zu sagen. Er zitiert nämlich hier in Vers 13, da zitiert er aus Nee, Quatsch. Aus Hosea 6, genau. Er sagt, denkt drüber nach, was das Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und das ist ein Zitat, ein angelehntes Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Die Pharisäer, die waren mega bibelfest. Die wussten genau, okay, jetzt spielt er auf Hosea 6, Vers 6 an. Und in Hosea 6, Vers 6, Liebe und Erkenntnis Gottes. Das möchte er. Was heißt das? Für die Pharisäer war klar, ich erkenne die Erkenntnis, ich erkenne, wie heilig Gott ist. Und aus Liebe zu ihm halte ich jetzt akribisch alle Gebote. Und Jesus macht in seiner Adaption daraus, ja, aber nicht nur. Er sagt, Liebe und Erkenntnis Gottes führt nicht zu einer Gesetzlichkeit, sondern zur Barmherzigkeit. Der bündelt Liebe und Erkenntnis in dem einen Wort Barmherzigkeit. Er sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Liebe und Erkenntnis Gottes führt nicht zu einer Überheblichkeit, sondern zu einer ganz großen Annahme meiner eigenen Sündhaftigkeit und der Sündhaftigkeit des anderen. Nicht zu einer Verurteilung, sondern zu einem Begleiten. Jesus, der geht hier so einen eigenen Weg. Der liebt die Kranken, ob sie gesund werden wollen oder nicht. Der liebt die Sünde, ob sie Frieden mit Gott schließen wollen oder nicht, weil er genau dafür gekommen ist. Und offensichtlich hat Jesus das geschafft, einen Weg zu gehen, seinen Auftrag zu erfüllen, nämlich die Sünde zur Buße, zur Umkehr, zum Aufstehen zu rufen, ohne dass sie sich in seiner Gegenwart auch nur irgendwie unwohl gefühlt haben. Der proklamiert keine Barmherzigkeit, keine einseitige, keine billige Gnade, die alles gut und in Ordnung findet, sondern er zeigt ganz klar, aber ganz liebevoll einen Weg zur Umkehr, zum Aufstehen auf und geht den dann auch mit. Wie wäre es denn, wenn wir diese Woche, wenn sich die Gelegenheit bietet, bei einer dieser Personen, für die wir beten, wenn wir da mal anfangen, Fragen zu stellen. Diese Frage zu stellen, wie geht's dir denn? Und zwar nicht nur, na, wie geht's, sondern wie geht's dir denn wirklich? Und dann auf eine ehrliche Antwort warten. Wie wäre es denn, wenn uns mal diese Frage stellen, also einer Person, mit der wir vielleicht einen Weg unterwegs sind, dass wir diese Frage stellen und sagen, weißt du was, du weißt, ich bin Christ. Wie ist das denn bei dir? Wie ist denn dein Verhältnis zu Glaubensfragen? Wie hältst du es denn mit Gott? Was bedeutet das? Und nicht, damit ich meine Antwort anbringen kann, sondern weil ich verstehen möchte, weil ich meinen anderen, meinen Freund ernst nehmen möchte, weil mich das interessiert. Wo steht der denn? Im Raum geben. Und vielleicht gibt es die eine oder andere Möglichkeit, wo man noch eine andere Frage stellen kann. Nämlich diese Frage, wenn da ein Vertrauen ist, zu sagen, weißt du was, in der Situation, die du mir gerade gesagt hast, darf ich da für dich beten? Ich habe das schon einige Male erlebt, dass ich das Kollegen angeboten habe, also in der Schule, also nicht in der Gemeinde, für sie zu beten. Und das war für mich immer ein bisschen aufregend, gebe ich zu, weil ich dachte so, oh, wie reagiert der jetzt? Aber ich habe nie eine Abfuhr gekriegt und die Leute waren immer total berührt. Und ich habe immer nur gehört, das finde ich schön, das würdest du für mich machen. Und ich möchte euch Mut machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt, mal so eine Frage zu stellen. Einfach zu fragen. Und wenn der andere sagt, du, nee, möchte ich nicht, sagen, okay. Also sagen, darf ich, soll ich. Lass uns doch diese Woche nicht in erster Linie für unsere Freunde so von oben herab leben, sondern mit ihnen leben. Zeit verbringen. Schauen, wo kann ich ihm, wo kann ich ihr helfen? Einen Schritt weiter zu gehen. Vielleicht, indem ich Fragen stelle, vielleicht, indem ich dann erzählen kann, wie das für mich ist. Einen Schritt weiter gehen. Miteinander leben. Gott segne uns dabei. Amen.